PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um das Thema Frauengesundheit. Hi, das ist PMS, Podcasting My Sanity, der Podcast rund um Frauengesundheit. Mein Name ist Chanyu Xu, Xu genannt, und in diesem Podcast spreche ich einmal die Woche mit wahnsinnig klugen und inspirierenden Menschen zum Thema Frauengesundheit und Wohlbefinden. Ich kläre Fragen wie, was kann ich gegen einen Blähbauch tun und wie hängen Hormone und Heißhunger eigentlich miteinander zusammen und welche Folgen hat der Gender Health Gap? Aber es soll auch um Themen gehen, die uns Frauen vielleicht ein bisschen unangenehm sind. Also zum Beispiel die Frage, was einen gesunden Stuhlgang ausmacht. Oder was zu tun ist, wenn ich mich mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt habe. Ich persönlich finde es nämlich ziemlich wichtig, dass wir gerade auch über diese sogenannten Tabuthemen sprechen. Denn nur wenn wir mehr darüber reden, wird deutlich, dass solche Fragen ganz normal sind und uns alle irgendwie betreffen. Bevor wir gleich mit dieser ersten Folge einsteigen, möchte ich mich aber noch einmal kurz bei euch vorstellen. Wie gesagt, ich heiße Xu und bin Gründerin und CEO von HerOne. Dort beschäftige ich mich täglich mit der Gesundheit und mit dem Wohlbefinden von Frauen und versuche beides mit den richtigen Nährstoffen optimal zu unterstützen. Und genau deswegen liegt mir dieser Podcast so sehr am Herzen. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. In dieser ersten Folge widmen wir uns einem Organ, von dem ich ehrlich gesagt ziemlich fasziniert bin und deswegen sogar HerOne gegründet habe. Dieses Wunderorgan erfüllt so unendlich viele Funktionen, nämlich unser Darm. Für dieses spannende Thema habe ich mich mit einem echten Experten getroffen. Er heißt Dr. Thomas Bacharach, ist Facharzt für Allgemeinmedizin und hat sich auf den Magen-Darm-Trakt spezialisiert. Vielleicht kennt ihr ihn schon von Instagram oder seinem Podcast Darm mit Aussicht. Auf beiden Kanälen behandelt er ganz anschaulich alle möglichen Themen rund um die Gesundheit unseres Darms. Er ist also genau der Richtige, um mir zu erklären, was dieses wichtige Organ alles kann und worauf ich achten muss, wenn ich Beschwerden habe. Im Gespräch wollte ich von Thomas wissen, wie ich normales Unwohlsein von potenziell ernsthaften Erkrankungen unterscheiden kann. Also ob mein Blähbauch was ganz Normales ist oder wie viel Stuhlgang am Tag eigentlich gesund ist. Er hat mir erklärt, bei welchen Red Flag-Symptomen ich unbedingt zu einem Arzt bzw. einer Ärztin gehen sollte. Und ich habe mir natürlich noch Tipps geben lassen, wie ich meine Darmflora selbst aktiv unterstützen kann. Also welche Rolle Sport oder meine Ernährung da eigentlich spielen. Inwiefern eine Tasse Kaffee am Morgen da helfen kann, hört ihr gleich. Thomas weiß übrigens nicht nur theoretisch, wovon er spricht. Er selbst hatte quasi seine ganze Kindheit und Jugend mit Bauchschmerzen und Co. zu kämpfen. Schon mit 8 Jahren musste er deswegen auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Deswegen geht's im Gespräch natürlich auch darum, was ihm geholfen hat und ob ein beschwerdefreies Leben überhaupt möglich ist. Aber ich will euch natürlich nicht so viel vorwegnehmen. Deswegen starten wir rein in unser Gespräch. Hallo Thomas, schön, dass du heute da bist und dir Zeit genommen hast für meinen Podcast. Ich selbst habe ja angefangen, mich mit dem Thema Darmgesundheit ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ich an meinem Körper beobachtet habe, dass ich manchmal nach dem Essen so ein bisschen aufgebläht bin. Ja, also dachte dann immer irgendwie, vielleicht liegt das nur an mir und habe mich dann ein bisschen eingelesen, habe auch so ein bisschen meine Ernährung umgestellt. Und jetzt so ein bisschen die Frage an dich, ist das jetzt nur so ein softes Merkmal oder inwieweit ist ein aufgeblähter Bauch vielleicht auch normal nach dem Essen?
Also man muss dann unterscheiden quasi auch, was du gegessen hast. Es gibt natürlich blähende Lebensmittel, die lassen sich unter sogenannten FODMAPs zusammenfassen. FODMAPs steht für fermentierbare Kohlenhydrate und Zuckeralkohole im weitesten. Da kann man sich Lebensmittel vorstellen wie Zwiebeln, Knoblauch, Linsen, Kohlsorten, die typischerweise ab einer gewissen Menge dann auch zu einem Blähbauch ganz natürlich führen können. Insofern, wenn du quasi nach fast allen Mahlzeiten, egal was du isst, auch wenn du etwas isst wie Zucchini, Karotten, ein bisschen Reis, vielleicht ein bisschen Fleisch oder irgendwas in die Richtung oder Ei und danach gebläht wärst, das wäre dann tatsächlich schon mal so ein bisschen auffällig. Mhm. Störend wird es dann, wenn du wirklich merkst, du hast Bauchschmerzen oder wenn du permanent quasi Gase hast, die abgehen. Sei es durch Aufstoßen oder durch Blähungen. So ganz grober Richtwert sagt man, 10 bis 20 Blähungen am Tag sind normal. Mhm. Wir produzieren viele, viele Liter Gas am Tag. Auch das ist normal. Das meiste wird quasi abgeatmet. Das heißt, das Gas verlässt uns gar nicht auf dem Weg, wie wir es erwarten würden, oben oder unten, sondern das wird in die Blutbahn aufgenommen und wird abgeatmet. Und nur quasi das, was dann noch überschüssig ist, kommt dann eben als typische Blähungen überhaupt zu tragen. Also Bauchschmerzen wäre ein Grund. Oder wenn du quasi permanent Blähungen hättest oder die Blähungen auch sehr übel riechend wären, das wären dann Punkte, wo ich sagen würde, da sollte man dann vielleicht doch mal genauer schauen.
Wie unterscheidet man zwischen normalem Unwohlsein und vielleicht einer Erkrankung?
Also man muss da unterscheiden. Es gibt sogenannte Red Flag Symptome. Das bedeutet, dass wenn jemand Blut im Stuhl hat oder Fieber oder tatsächlich tagelang plötzlich auftretend nicht mehr auf die Toilette gehen kann, also im Stuhlgang großes Geschäft quasi, stark an Gewicht verliert oder anfängt nachts zu schwitzen. Das wären so Alarmsymptome, wo man auf jeden Fall sehr, sehr schleunigst zu einer Abklärung kommen sollte. Ansonsten gibt es natürlich immer Menschen, die mal an Durchfall oder Erbrechen erkranken und das geht dann innerhalb von ein paar Tagen weg. Und bei mir sind normalerweise, also ein Reizdarm ist quasi definiert, dass die Beschwerden mehr als 3 Monate anhalten. Das ist dann quasi, wo man dann anfängt zu schauen, okay, gibt es irgendwelche körperlichen Ursachen, gibt es irgendwelche Bakterien, die man sich eingefangen hat? Und wenn das alles nicht der Fall ist, dann kommt man irgendwann quasi zu dieser Ausschlussdiagnose Reizdarmsyndrom. Aber das heißt, die Beschwerden können quasi Beispiel Durchfall sein. Und Durchfall kann sein, dass jemand eben eine Viruserkrankung hat, dann geht es ganz schnell vorbei. Theoretisch könnte ein Durchfall auch durch eine Krebserkrankung sein. Und dann kommt es immer anhand dieser Symptome, die dann noch dazukommen, hat jemand Gewicht verloren, hat er Blut im Stuhl und wie lange geht das? Und dann in der Kombination quasi grenzt man die Diagnose, um die es dann geht, ein und ob das Ganze gravierend ist oder nur eine kurzfristige Lappalie.
Und wie ist das Ganze geschlechterspezifisch vielleicht zu betrachten? Also leiden Frauen da häufiger daran versus Männer?
Eine gute Frage. Also wenn man es am Beispiel des Reizdarmsyndroms beurteilen würde, Reizdarmsyndrom ist potenziell häufiger tatsächlich bei Frauen. Frauen haben noch ein quasi Merkmal, ist der Zyklus, das sind die Hormone, die auch gerne Verdauungsbeschwerden hervorrufen können, wie Blähungen oder Verstopfungen. Und was man natürlich auch nicht weiß, vielleicht sind Männer auch ein Stück weit Indolender, nennt man das im Fachjargon. Also einfach, die haben Beschwerden, aber die kümmern sich quasi nicht drum. Für mich war ein ausschlaggebender Punkt, ich habe mal einen Vortrag über die Prostata gehalten, also etwas, was eigentlich nur Männer betrifft. Und es waren 80% Frauen im Publikum. Die haben sich quasi für ihre Männer um die Gesundheit deren Männer gekümmert. Und dementsprechend kann das durchaus auch eine Verzerrung der Wahrnehmung dadurch hervorrufen.
Stichwort Hormone, weil mich das ja auch persönlich interessiert. Als Frau, kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen, wie konkret da unsere Damengesundheit beeinflusst wird?
Also wir haben ja 2 Haupthormone, Östrogen und Progesteron, die im weiblichen Zyklus ansteigen und abfallen. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase sich die Frau befindet, können eben verschiedene Beschwerden eher auftreten. Progesteron zum Beispiel fällt quasi vor der Blutung ab und dadurch, durch dieses Abfallen von Progesteron, kann es eher zu Blähungen kommen. Und im Vorfeld, wo Progesteron ansteigt, Progesteron hat eine entspannende Wirkung auf glatte Muskulatur und diese glatte Muskulatur befindet sich auch im Darm. Dadurch wird der Darm träger und dann kann es sein, dass vor der Periode, vor der Monatsblutung eher Verstopfungen auftreten. Oder in Schwangerschaften, wo das Progesteron sehr stark ansteigt, neigen die Frauen sehr, sehr häufig dann zu Verstopfung. Umgekehrt kann es sein, wenn jemand zum Beispiel zu viel Östrogene im Körper hat, eine sogenannte Östrogendominanz, auch da wäre zum Beispiel ein Symptom der Blähbauch. Insofern ist das für mich eine Differentialdiagnose, wenn Patienten eben mit diesem Symptom Blähbauch zu mir kommen, wir klassische Darmanamnese unspezifisch finden und auch die Diagnostik dahingehend unspezifisch und nicht erklärend ist, dann würde ich quasi auch immer einmal mir die Hormone anschauen wollen, ob da eben eine Östrogendominanz durch die unterschiedlichen Faktoren, wie die entstehen können, ja, im Prinzip begünstigt wurde.
Super interessant. Ich glaube, da würde ich auch noch mal so einen Test machen in Bezug auf die Hormone. Welche weiteren Einflussfaktoren gibt es auf unsere Darmgesundheit? Also Stichwort Stress, vielleicht auch so Mental Workload.
Also de facto ist es so, dass unser Lebensstil ganz, ganz viel mit unserer Darmgesundheit zu tun hat. Das heißt, es ist für unseren Darm relevant, wie viel wir uns bewegen. Wenn wir jetzt quasi nur am Schreibtisch sitzen und arbeiten, dann fehlt ein natürlicher Antreiber des Darms. Das heißt, wenn wir uns bewegen, wird normalerweise auch die Darmaktivität angeregt. Wenn wir uns nicht bewegen, tendieren wir tendenziell eher zu einem verstopften Darm und dann können auch Blähungen zunehmen. Die Ernährung hat einen ganz großen Einfluss. Das heißt, ernähren wir uns frisch, gesund, mit viel unterschiedlichen Gemüsesorten, die auch möglichst bunt sind, oder essen wir sehr viel Fertigprodukte, viel Zucker, viel Konservierungsstoffe, Emulgatoren. Das ist ein Faktor. Schlafhygiene, ganz, ganz massiv, berichten auch ganz viele meiner Patienten, dass ihre Beschwerden, wenn sie schlecht schlafen, massiv zunehmen. Das hat unterschiedliche Faktoren. Wir regenerieren im Schlaf, aber auch, dann sind wir beim Thema Stress, verarbeiten unseren Stress, beziehungsweise wenn wir nicht gut schlafen, dann empfinden wir quasi am Tag darauf Schmerzen stärker, wir empfinden Stresse unangenehmer. Und insofern sind wir dann quasi wie so eine Art Abwärtsspirale. Mm. Und wenn wir uns das Thema Stress jetzt ganz spezifisch anschauen, wir haben zwei unterschiedliche Nervensysteme, die unsere verschiedenen Funktionen im Körper steuern. Das ist einmal das Sympathikus und Parasympathikus. Man kann das auch als Stress- und Entspannungsnervensystem übersetzen, wobei der Sympathikus, der sympathisch klingt, unser Stressnervensystem ist. Und unser Parasympathikus mehr für Rest and Digest, also Ruhe und Verdauung, verantwortlich ist. Und wenn man sich das typische Beispiel vom Tiger, der uns verfolgt, vorstellt, wenn uns der Tiger gerade quasi jagt, dann sollten wir nicht auf die Toilette müssen. Das wäre eher ungünstig, beziehungsweise auch der letzte Toilettengang. Und dementsprechend sind wir evolutionär so gepolt, dass wir bei Stress unsere Muskulatur durchbluten, Gehirn gut durchbluten, dass wir da gute Entscheidungen treffen können und schnell rennen und kämpfen. Und unsere Verdauung wird erstmal hinten angestellt. Und das, was mittlerweile viele Menschen einfach erleben tagtäglich, ist, dass sie unter einer Art Dauerstress sich befinden. Der Tiger hört quasi nie auf zu jagen und dementsprechend ist auch der Verdauungstrakt permanent in diesem Stressmodus. Und wenn das eine ganze Zeit lang besteht, dann ist es quasi wie so ein Perpetuum mobile, was sich quasi selber am Laufen hält.
Wahnsinn, wie wir eigentlich noch so von Urinstinkten gesteuert werden, also heute auch noch tausende Jahre später sozusagen. Was sind denn so die häufigsten Darmerkrankungen? Also wenn Menschen zu dir kommen in deine Praxis, ist das der Reizdarm oder gibt es da noch Erkrankungen, die häufiger vorkommen?
Also dadurch, dass ich mich auf diese Form der Verdauungsbeschwerden spezialisiert habe, sind die meisten meiner Patienten Reizdarmpatienten oder Dünndarmfehlbesiedlungspatienten. Dünndarmfehlbesiedlung bedeutet, dass Bakterien den Dünndarm, also den mittleren Teil des Verdauungstraktes, überwuchern und dadurch reizdarmähnliche Symptome hervorrufen können. Die Erkrankung kennen wir schon relativ lange, aber tatsächlich so in den letzten 10 bis 15 Jahren ist die Forschung zu dem Thema quasi explodiert und wir verstehen sehr, sehr viel mehr und können auch einen Großteil der Reizdarmpatienten mittlerweile erklären. Das heißt, die wurden in Anführungsstrichen falsch diagnostiziert, weil Reizdarm eine Ausschlussdiagnose ist und die Dünndarmfehlbesiedlung entweder nicht untersucht wurde oder nicht adäquat untersucht wurde. Also die beiden Gruppen kommen bei mir sehr, sehr häufig vor und Symptome, die die meisten mitbringen, ist Blähbauch, Blähungen, Verstopfung und Durchfall. Und daneben haben ganz, ganz viele meiner Patienten auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Intoleranzen, dass sie eben bemerken, dass sie viele oder verschiedene Lebensmittel nicht gut vertragen oder dadurch halt ihre Beschwerden massiv triggern können.
Ist ja ein unglaublich eingeschränktes Leben, ne? Also um vielleicht jetzt mal über positive Dinge zu sprechen, wie sieht denn ein gesunder Darm aus?
Also ein gesunder Darm, wenn man uns sozusagen das mit dem Mikroskop anschauen würde, kann man sich vorstellen wie ein Ökosystem. Wir haben ständig gute Bakterien, schlechte Bakterien, Pilze, alles Mögliche, was in unserem Darm in friedlicher Koexistenz zusammenlebt. Und wenn dieser Zustand aufrechterhalten wird, dann produzieren wir ein bisschen Giftstoffe, wir produzieren aber auch kurzkettige Fettsäuren, also Stoffe, die quasi wichtig sind für die Erhaltung der Darmgesundheit. Wir haben Bakterien, die uns Vitamine herstellen. Das Ganze wird aus Ballaststoffen quasi hergestellt. Und somit haben wir eine gute Flora. Diese Flora lebt in einer Schleimschicht oder auf einer Schleimschicht, die essentieller Teil der Darmbarriere ist. Die Darmbarriere ist wichtig, dass sie intakt ist, weil sie quasi auch eine Art Schutzwall gegen die Umwelt darstellt. Und wenn dieser Schutzwall quasi nicht in Ordnung wäre, dann sprechen wir meistens von einem Leaky Gut, einem undichten Darmsyndrom oder einem Darm mit erhöhter Durchlässigkeit. Und da ist eben dieser Schleim, wo die Bakterien drauf leben, ganz, ganz essentiell. Und eine Stufe tiefer kommen dann die Schleimhautzellen, die wie ein Bollwerk Zelle an Zelle miteinander verbunden sein muss. Und als Abschluss kommt dann unser Immunsystem. Und diese vier Komponenten, die sind quasi ein Merkmal eines gesunden Darms, wo oben dann quasi die Bakterien und Pilze unterschiedlicher Couleur miteinander friedlich leben können.
An dieser Stelle möchte ich kurz Pause drücken, denn wir haben jetzt schon ziemlich viel über Darmbeschwerden und Erkrankungen gesprochen, aber noch nicht so wirklich darüber, warum ein gesunder Darm überhaupt so wichtig ist. Und was Thomas hier anspricht, ist ziemlich spannend. Denn unser Darm ist eben nicht nur für die Verdauung und die Entgiftung unseres Körpers zuständig, sondern auch für die Gewinnung von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem hat der Darm einen starken Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Denn unsere winzigen Darmbakterien sind auch an der Produktion von Serotonin und Dopamin, also den sogenannten Glückshormonen, beteiligt. Deswegen spielt der Darm auch bei unserer mentalen Balance eine wichtige Rolle. Außerdem liegen ca. 70% der körpereigenen Abwehrzellen im Darm. Geht's dem Darm nicht gut, kann unser Immunsystem also auch mal schlapp machen und das Risiko, sich einen Infekt einzufangen, steigt. Das kann sich übrigens auch auf unsere Haut bemerkbar machen. Und last but not least, der Darm hat sogar Auswirkungen auf unsere Gehirnfunktion. Es gibt zum Beispiel immer mehr Hinweise darauf, dass neurologische Erkrankungen wie Parkinson ihren Ursprung im Darm haben könnten. Ein gesunder Darm ist also ein absoluter Gamechanger. Aber genug von mir, weiter im Gespräch. Und Verdauungstätigkeit, was ist so eine gesunde Verdauung?
Also Stuhlgang definiert man normal zwischen bis zu dreimal täglich oder nur alle 3 Tage einmal. Ich würde sagen, dass ein Stuhlgang zweimal täglich bis alle 2 Tage noch im Normalverhältnis ist. Seltener oder häufiger ist tatsächlich schon etwas auffällig. Und wie gesagt, diese 10 bis 20 Blähungen, die hauptsächlich geruchlos sein sollten, sind völlig normal. In der Regel, wenn unser Bauch gut funktioniert, dann spüren wir unseren Bauch nicht. Ja, das heißt, wir haben gar kein Bewusstsein, dass da unten irgendwas vor sich hergärt und verdaut und Nährstoffe aufnimmt. Und so sollte es eigentlich im Idealfall sein.
Mhm. Und was kann ich tun, um die Darmgesundheit zu schützen, beziehungsweise das zu bewahren, dass das Ökosystem so bleibt, wie es ist?
Im Prinzip, einige Sachen haben wir schon angesprochen gehabt. Das heißt, diese Lifestyle-Faktoren mit Stress, Reduktion, Entspannung, Schlafhygiene, Bewegung, Ernährung ganz, ganz essentiell. Ja, nicht umsonst kommt dieser Spruch, du bist, was du isst. Das ist definitiv auch richtig für unsere Darmgesundheit. Das heißt, hier kommt es vor allem darauf an, welche Ballaststoffe gegessen werden. Und die Ballaststoffe sollten möglichst unterschiedlich sein. Das heißt, ideal ist, wenn du zum Beispiel 30 bis 40 unterschiedliche pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu dir nimmst. Das ist relativ viel, wenn man sich das mal bewusst macht. Mhm. Es zählen aber auch Kräuter tatsächlich dazu. Und idealerweise möglichst bunt, weil die Farbstoffe auch wiederum Bakterien anfüttern.
Ja, also so dieses Eat the Rainbow, also einmal versuchen am Tag den Regenbogen zu essen. Und wie ist das mit Wasser? Also muss ich mich dann auch daran erinnern, genügend zu trinken?
Absolut, genau. Trinken ist essentiell. Wasser ist quasi ein Lösungsmittel, in dem wir auch entgiften können. Wenn wir genügend Wasser trinken, dann hat unser Verdauungstrakt überhaupt die Möglichkeit, diese 1 bis 2 Mal Stuhlgang am Tag idealerweise aufrechtzuerhalten. Wenn wir zu wenig trinken, dann kann das halt eher mal in Richtung Verstopfung gehen. Also das ist ein ganz essentieller Bestandteil. Was vielleicht noch für die Darmgesundheit interessant ist, sind fermentierte Lebensmittel, so etwas wie Kimchi, Kombucha, wo quasi lebende Bakterien enthalten sind, die dann in einem Gefäß zum Beispiel auch Fettsäuren hergestellt haben oder Milchsäure. Das heißt, es schmeckt so leicht säuerlich und das mag unser Verdauungstrakt auch sehr, sehr gerne.
Ich lieb's ja. Es sind ja nicht, ist ja nicht immer was für alle, aber ich mag den Geschmack tatsächlich sehr. Und wie ist das mit der Tasse Kaffee am Morgen? Also ist das jetzt so eine Urban Myth, dass das die Verdauung anregt, oder gibt's da tatsächlich auch medizinische Erklärungen dafür?
Also absolut, Kaffee regt definitiv die Verdauungstätigkeit an. Das ist kein Mysterium, sondern durch die Koffeinwirkung auf jeden Fall zu erklären. Und normalerweise gehen wir davon aus, dass 1 bis 2 Tassen Kaffee sogar gesundheitsförderlich sind. Und ja, mehr sollten es dann nicht sein. Ansonsten kann es auch eher mal zu Magenschleimhautentzündungen kommen oder der Darm wird halt quasi wie überstimuliert.
Und wenn ich jetzt, sage ich mal, mit meinem leicht aufgeblähten Bauch manchmal nach dem Essen da Probleme habe, gibt es da konkrete Tipps, die jetzt abseits der bereits genannten, aber kann ich da jetzt, also sollte ich dann auf bestimmte Lebensmittel verzichten oder ist es, sagst du dann lieber versuchen, die anderen Punkte zu integrieren und zu schauen, dass ich damit zu leben lerne?
Also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass du dir Zeit nimmst zum Essen. Ja, das heißt, dass wir eben in Ruhe essen können, weil Ruhe wiederum parasympathisch aktivierend wirkt. Das heißt, unser Entspannungsnervensystem mag das, wenn wir in Entspannung essen. Wichtig ist, dass du ausreichend kaust, weil unsere Verdauung beginnt im Mund. Normalerweise ideal, wenn du jeden Bissen circa 30 Mal kaust. Das macht kaum jemand von uns. Ist aber von Vorteil, weil eben Vorverdauung schon stattfindet, plus die Signale an den restlichen Verdauungstrakt gesendet werden. Hey, da kommt was, bereitet euch vor, produziert entsprechend Magensäure, Bauchspeicheldrüsenenzyme, Gallensäure. Und dann ist quasi der Magen-Darm-Trakt einfach sehr, sehr viel besser vorbereitet. Der zweite ganz wichtige Tipp sind Essenspausen. Unser Verdauungstrakt ist überhaupt kein Snacker. Unser Verdauungstrakt muss sich reinigen und die Reinigung findet nur statt, wenn wir mindestens 90 Minuten nichts gegessen haben. Und im Idealfall hast du so zwischen einer Mahlzeit oder zwischen 2 Mahlzeiten 4 bis 5 Stunden Pause. Dann hat unser Darm die Chance, circa 2 bis 3 Reinigungszyklen zu absolvieren. Und das ist ganz essentiell, dass der Speisebrei vorwärts getrieben wird. Und auch tatsächlich ist das ein Schutz vor dieser Dünndarmfehlbesiedlung. Was noch sehr hilfreich ist, ist, wenn du Bitterstoffe integrierst. Das heißt, sei es, dass du Chicorée, Radicchio, irgendwelche bitteren Lebensmittel verwendest oder man kann natürlich auch bittere Pulver verwenden oder Bittertropfen. Das ist ganz unterschiedlich, wie die Menschen das umsetzen, aber das hilft auch unserer Verdauung eben entsprechend Verdauungsenzyme zu produzieren.
Und wie geht es dir heute mit deiner Darmerkrankung? Also würdest du sagen, du bist geheilt? Ist es überhaupt möglich, sich davon jemals zu heilen?
Ich bin komplett beschwerdefrei. Ich bin mir allerdings auch meiner Ernährung sehr bewusst. Das heißt, meine Ernährung früher, zu der Zeit, wo ich Beschwerden hatte, war sehr viel Weißmehl, sehr viel Zucker. Auch viel, auch einiges an Fastfood, würde ich sagen, ist vieles übertrieben. Und ich denke, wenn ich mich so wieder ernähren würde, hätte ich auch wieder Beschwerden. Das heißt, mittlerweile ist meine Ernährung sehr ausgewogen. Ich habe eben diese Gemüsesorten viel enthalten. Ich esse viel fermentierte Lebensmittel. Ich achte auf die anderen Lifestyle-Faktoren. Das heißt, dass ich ausreichend schlafe, Sport mache und so weiter. Das heißt, ich habe rundum einfach einen gesunden Lebensstil für mich entwickelt, der sich für mich nicht schwierig anfühlt. Das ist einfach Teil meines Lebens. Fühlt sich nicht an wie eine Disziplinaufgabe und damit bin ich tatsächlich von meiner Verdauung beschwerdefrei. Was ich merke, wenn ich zum Beispiel einen 14 Tage Urlaub mir buche im Hotel und da quasi auch 14 Tage auf nichts achte und da werden teilweise ja Dinge angeboten, die einfach lecker aussehen, die man probieren möchte, weil man neugierig ist, wie es schmeckt und dann isst man doch viele Dinge, die man sonst nicht essen würde. Da merke ich tatsächlich, dass nach diesen 14 Tagen geht es mir von meinem Bauch her schlechter, wie ich quasi in Urlaub gefahren bin.
Und was machst du dann danach, so eine Art Kur, eine Fastenkur oder so etwas?
Tatsächlich reicht es in den meisten Fällen, dass ich meine Ernährung wieder umstelle. Das reguliert sich. Ansonsten, man kann sich auch verschiedener Probiotika bedienen, meinen Augen. Ja, ich weiß zumindest, was ich da gut nehmen könnte. Das heißt, lebende Bakterien oder lebende Hefepilze können den Darm kurzfristig gut unterstützen, da wieder in eine gewisse Balance zu kommen.
Und welche Rolle spielt die Medizin da? Wo siehst du die Medizin sich hin entwickeln und welche Maßnahmen müssten vielleicht getroffen werden für diese Branche?
Es gibt eine sehr, sehr gute Reizdarm-Leitlinie, die vor, ich glaube, ja, mittlerweile knapp 3 Jahren sozusagen erneuert wurde, wo ganz, ganz viel Wissen zu diesem Thema drinsteht. Die Dünndarmfehlbesiedlung ist auch etwas, was sehr, sehr gut in den Studien untersucht ist, was allerdings tatsächlich in Deutschland einfach noch nicht ganz so bekannt ist. Ja, das heißt, da wird wahrscheinlich noch einiges an Entwicklung stattfinden und da würde ich sagen, ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Ich glaube, ein Hauptproblem ist, dass das Thema Reizdarm quasi nicht leicht zu untersuchen ist und viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dementsprechend gerade das Thema Zeit oder der Faktor Zeit ist in unserem Gesundheitswesen eben ganz, ganz limitierter Faktor. Und ich denke, da wäre es mit Sicherheit günstig, wenn wir ein Gesundheitssystem schaffen würden, wo wir Ärzte die Möglichkeit haben, uns mehr Zeit für den Patienten zu nehmen. Das würde auf der einen Seite helfen, dass die Patienten sich ernst genommen fühlen und wir natürlich aber auch die Komplexität einer Reizdarmerkrankung ganz anders erfassen können. Das heißt, der Reizdarmpatient kommt eben nicht nur mit seinen Blähungen und Durchfällen zu einem, sondern der hat ein ganzes Package. Der hat meistens dann schon Probleme, wie kommt er zur Arbeit? Ja, kann er öffentliche Verkehrsmittel nehmen? Kann er in Urlaub fahren wie andere Menschen? Kann er an Meetings teilnehmen mit den Durchfällen und so weiter? Das heißt, sowas muss man auch erfassen und ihm quasi ein, wie man so schön sagt, multimodales Therapiekonzept anbieten. Das heißt, nur eine Pille für den Darm, das funktioniert halt leider bei den Patienten nicht. Und da muss man schauen, was kann er mit dem Stressmanagement machen, wie kann er sein Leben umstellen, Ernährungsberatung, all solche Sachen, dass er quasi mehrere Werkzeuge an die Hand bekommt.
Ja, oder zumindest hatte ich jetzt noch nicht so Berührungspunkte mit ÄrztInnen, die das Ganze so ein bisschen holistisch sehen. Deswegen finde ich super, dass du das machst und mit den ganzen Sachen, mit denen du dich abseits deiner Praxis auch beschäftigst, das ist auf jeden Fall sehr erstrebenswert und trägt natürlich zur allgemeinen Wissensverbreitung bei. Ja, vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und nehme auch einige Tipps mit. Und ich werde euch den Account von Thomas auch in den Shownotes verlinken. Und da könnt ihr auch auf Social Media mal schauen, was da so passiert auf Thomas' Kanal. Vielen Dank dir.
Vielen Dank schön für deine Zeit und deine Aufklärungsarbeit.
Die Frage aus der Community. Kurz vorm Ende jeder Folge beantworte ich nach dem Interview Fragen aus der Community. Manchmal gibt es an dieser Stelle aber auch ein paar Insights zu verschiedenen Inhaltsstoffen oder noch etwas Spannendes, was ich gelesen habe und gerne mit euch teilen möchte. Das wird jede Woche anders sein. Heute schaue ich mir eine Frage an, die uns über den Kanal von HerOne erreicht hat, und zwar von Melissa. Sie fragt, was ist eine Darmkur? So ein bisschen angesprochen hat Thomas das ja schon in unserem Gespräch, aber nochmal kurz und knapp erklärt. Eine Darmkur basiert auf der gezielten Anwendung von Probiotika und Präbiotika, um die Darmgesundheit zu fördern. Probiotika sind lebende, gesunde Bakterien, die gezielt eingenommen werden, um die natürliche Darmflora zu unterstützen. Präbiotika dagegen sind nicht verdauliche Ballaststoffe, also zum Beispiel Leinsamen. Diese dienen als Nahrung für die guten Bakterien. Gemeinsam schaffen beide ein günstiges Umfeld für eine ausgeglichene Darmflora und fördern die Verdauung und stärken das Immunsystem. Die Kombination aus Prä- und Probiotika trägt dazu bei, die Vielfalt der Darmbakterien zu erhöhen und eine gesunde Darmfunktion zu unterstützen. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet, liebe Melissa. Das war sie, ihr Lieben, die allererste Folge von PMS Podcasting My Sanity. Wenn sie euch gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und diesen Podcast auch abonniert. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, lasst es mich gerne wissen. Meine Mailadresse lautet podcast@her.one. Die findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr euren FreundInnen von diesem Podcast erzählt und nächste Woche wieder einschaltet. Also, danke fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.